Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ja, Ostern liegt noch gar nicht so lange zurück. Du, Elke, zehrst noch von dem schönen Osterfrühgottesdienst, in dem ich auch war. Und der war wirklich schön. Mir persönlich geht es so, es scheint mir, als ob es schon so lange zurückliegt, weil so viel in dieser Woche passiert ist. Ich möchte über die heutige Predigt eine Überschrift stellen. Und zwar die Krux mit dem Kreuz. Wir haben uns an Ostern viel mit dem Kreuz beschäftigt, mit dem Kreuz, an dem Jesus gestorben ist und mit dem Kreuz, das seit der Auferstehung leer ist. Und trotzdem denke ich, gibt es in unserem Leben als Christen eine Krux. Das bedeutet ein Problem, einen scheinbaren Widerspruch. Und darum soll es heute in dieser Predigt gehen. Ich möchte uns den Predigttext vorlesen, der auch für diesen Sonntag angedacht ist. Und wir hören sozusagen auch nochmal den Eingangsspruch, das ist nämlich der erste Vers von diesem Text. Allerdings lese ich ihn uns in einer modernen Übersetzung vor, in der Hoffnung für alle. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neugeboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen, und liebt ihn doch, ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Gott segne unser Hören und unser Reden. Amen. Ich will einmal mit der frohen Botschaft beginnen. Es ist vollbracht. Das sagt Jesus am Kreuz. Und tatsächlich hat er den Willen des Vaters vollbracht, den von Urzeiten an gedachten Heilsplan erfüllt. Dass nämlich durch das Leiden eines Einzelnen und nicht irgendeines Einzelnen, sondern durch Gottes Sohn selbst die ganze Welt gerettet werden sollte. In Jesus erfüllen sich alle Verheißungen des Alten Testaments, Verheißungen, die wir in den Mosebüchern finden, was manchmal auch die Tora genannt wird, in den Psalmen, aber auch bei den Propheten. Er sollte durch sein Leiden die Welt von ihren Sünden befreien, indem er für diese Sünden bezahlt hat. Am bekanntesten sind die Sätze aus dem Buch des Propheten Jesaja 53. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe für die Schuld der ganzen Welt, für die Schuld eines jeden Einzelnen, liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz, mit den Worten »Es ist vollbracht«, mit dem Leib, den er hingegeben hat, mit dem Blut, das er vergossen hat, einen neuen Bund gegründet. Einen neuen Bund nach 5 Bünden, von denen uns im Alten Testament berichtet wird. Gott hat einen Bund mit Adam gemacht, mit Noah, mit Abraham, mit Mose und mit David. Diese 5 Bünde wurden durch den jeweils nächsten Bund erneuert oder bekräftigt. Wer aber an Jesus glaubt, der ist Bündnispartner in diesem neuen Bund. Er ist Mitbürger in Gottes Haus. Er ist Miterbe des neuen Bundes. Das klingt ja an in dem Predigttext. Gott hat ein Erbe für uns. Er hält ein Erbe bereit, ein unzerstörbares, ein nicht von Sünde beschmutztes Erbe. Und dieser neue Bund ist die Erfüllung aller alten Bünde des Alten Testaments. In Jesus erfüllen sich der Bund mit Adam. Wer sich erinnert, die beiden wurden schuldig, weil sie von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen gegessen hatten und das Paradies wurde verschlossen für sie. Jesus hat uns das Paradies wieder aufgeschlossen. Noah, der die Arche baute, und in der Arche wurden Tiere und auch seine Familie gerettet. Die Taufe ist für uns diese Arche, in der wir durch die Flut, die eigentlich die ganze Sünde wegschwemmt, gerettet werden. Abraham, der den Sternenhimmel sieht und die Verheißung bekommt, deine Nachkommen sollen so viele werden wie die Sterne am Himmel. Wir sind diese Nachkommen. Durch Jesus gehören wir mit zu diesem auserwählten Volk. Mose, der das Volk aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat, was wir auf die Gefangenschaft durch die Sünde übertragen können und der das Volk ins gelobte Land geführt hat. Jesus führt uns in das gelobte Land. Und David, der einen Tempel baut, den es vorher nicht gab, vorher immer nur die Stiftshütte und dann aber ein Ort, ein Tempel, in dem Gott gegenwärtig ist. Und durch Jesus Christus ist jeder einzelne Körper, jeder einzelne Mensch ein Tempel des Heiligen Geistes. Jesus hat jeden Bund erfüllt. Und der neue Bund ist der Bund, in dem es nicht mehr um die Einhaltung zum Beispiel des Mosaischen Bundes, des Mosaischen Gesetzes geht, sondern um die Beschneidung der Herzen. Dieser neue Bund, der geht tiefer, der ist allumfassender, weil er so teuer erkauft wurde durch Christi Leib und Blut. Mit Christi Leib und Blut wurde dieser Bund besiegelt, weil jeder Bund wird irgendwie besiegelt. Und eben nicht mit dem Blut von Opfertieren. Das Blut Jesu ist viel kostbarer als das Blut von einem unbefleckten, vollkommenen Lamm. Jesus ist das Opferlamm. Wir haben das auch gesungen und für manche, die noch nicht so tief im Glauben stehen, ist das manchmal eine Sprache, die wir nicht verstehen. Warum Löwe, warum Lamm? Wenn man ein bisschen tiefer in die Bibeltexte einsteigt, wird man das besser verstehen. Jesus ist das perfekte, vollkommene Lamm, aber eben im übertragenen Sinne. Jesus sagte zu Recht, dass neuer Wein in neue Schläuche muss, sonst zerbersten die alten Schläuche. Und ich glaube, viele versuchen, das Neue mit dem Alten zu vermischen. Und wenn man das tut, dann ist man zeitlebens hin und her gerissen, weil man einerseits die Gesetze des Alten bewahren und einhalten will. Und andererseits merkt man, dass man dadurch in eine Gesetzlichkeit hineinkommt, von der Jesus Christus uns ja befreit hat, für die er doch bezahlt hat. Paulus schreibt an die Christen in Galatien, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auferlegen. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, und hier ist die richtige Beschneidung der Jungen gemeint, so wird euch Christus nichts nützen. Das muss man sacken lassen. Denn am Ende geht es nicht nur um die Beschneidung, sondern auch um alle anderen Gesetze. Diese Wahrheit müssen wir erstmal begreifen. Wir sind wiedergeboren zu einer neuen Kreatur, wenn wir an Jesus glauben und der Heilige Geist uns bezeugt, dass wir Gottes Kinder sind und ihn Papa nennen dürfen. Keine Anklage hält dann noch gegen uns stand. Jesus ist gestorben und auferstanden. Wir sind neugeboren, uns wurde neues Leben geschenkt, so hieß es im Predigttext. Auch schon zu Lebzeiten Jesu blitzte diese Barmherzigkeit und Gnade Gottes als Kennzeichen des neuen Bundes auf. Aber während Jesus gelebt hat, gepredigt hat, geheilt hat, Dämonen ausgetrieben hat, war der neue Bund noch nicht begründet. Weil Jesus noch nicht gestorben und noch nicht auferstanden war, weil das Opfer noch nicht auf dem Altar war. Aber in allen Worten und Werken Jesu hat er selbst diesen neuen Bund angedeutet und dazu eingeladen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Kehrt um, lasst eure Herzen beschneiden, reinigen. Wenn wir den Unterschied zwischen dem neuen und den alten Bünden verstehen, dann verstehen wir auch, warum Jesus zum Beispiel Martha zurechtgewiesen hat, die gefangen war in Gesetzen und Regeln, die sich die Liebe Jesu, die Anerkennung Jesu erarbeiten wollte. Der neue Bund schenkt totale innere Freiheit, so wie Maria sie zu den Füßen Jesu genossen hat. die Wasserkrüge, die Jesus bei der Hochzeit zu Kana mit Wasser füllen lässt und woraus dann der Wein geschöpft wurde, die sind ebenso ein Hinweis darauf, dass die Reinigungszeremonien, denn das waren Gefäße mit Wasser gefüllt für die Reinigungszeremonien, die wurden mit Jesus unnötig. Das klang da schon an. Nicht, ob wir unsere Hände waschen oder nicht, macht uns unrein, das sagt Jesus an anderer Stelle, sondern was wir im Herzen haben, was wir denken und fühlen, das macht uns unrein. Also nicht alles, gibt auch gute Gedanken, hilfreiche Gefühle, aber doch auch Begierden, Versuchungen, die in unseren Gedanken beginnen, in unseren Herzen. Das heißt, einerseits wurde mit dem neuen Bund alles viel einfacher, keine hunderte von Gesetzen mehr, und andererseits wurde es viel schwerer, weil es ans Eingemachte ging, nämlich an unsere Gedanken und Gefühle. Das, was ja andere gar nicht sehen können, das, was nur wir selber wissen und was Gott weiß. Regeln und Gesetze lassen sich nämlich dem Schein nach halten und wahren. Gefühle und Gedanken lassen sich nicht so einfach kontrollieren. Paulus hat zum Beispiel in einem Brief geschrieben, das Gute, was ich will, das tue ich nicht. Und das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich denke, diesen Konflikt kennen viele von uns. Jesus will durch den Glauben die Herzen beschneiden. Das ist viel grundlegender, viel radikaler, viel allumfassender, als eine Religion, eine Lehre, eine Tradition es jemals leisten könnten. Es ist vollbracht. Wir sind wiedergeboren zu neuen Kreaturen durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Es gibt nichts und niemanden mehr, der uns anklagen kann. Wir müssen keine Opfer mehr bringen, wir müssen keine Bedingungen mehr erfüllen, um nach Hause kommen zu dürfen, zum Papa, der auch wie eine Mama ist. Und wenn wir kommen, dann werden wir beschenkt und nicht gemaßregelt, bestraft. Genauso wie der verlorene Sohn nach Hause kommt. Gott freut sich über uns, wie die Frau sich über ihre verlorene Münze freut, die sie wiederfindet, oder der Hirte über das verlorene Schaf, das er wiederfindet. Aber, jetzt kommt das große Aber, das Paradox des Kreuzes beziehungsweise des Glaubens, der in Klammern scheinbare Widerspruch, die Krux. Denn wenn wir doch erlöst sind und wiedergeboren sind, warum sind wir dann nur mit Hoffnung erfüllt? Warum müssen wir dann noch Leiden und Anfechtungen ertragen? Warum und wieso müssen unsere Herzen fortwährend geläutert werden? Sind wir denn jetzt errettet oder doch noch nicht so ganz? Haben wir schon alle Segnungen und alle Vollmacht und alle Liebe von Gott durch das Opfer Jesu am Kreuz und durch das Geschenk des Heiligen Geistes empfangen? Oder müssen wir noch fürchten und zittern, ob wir wirklich erlöst sind? Das sind ernst gemeinte Fragen und vielleicht hast du dir diese Frage selber schon mal gestellt, wenn du herausgefordert worden bist oder schuldig geworden bist. Ich denke, wir alle spüren das am eigenen Leibe. Wir sind zwar erlöst und Gottes Kinder, aber irgendwie ertappen wir uns immer wieder dabei, dass wir uns um uns selbst drehen, dass wir schuldig werden, dass wir schnell ein schlechtes Gewissen bekommen, ob wir wirklich gut genug sind als Christen, ob wir nicht hier oder da doch noch heiliger leben müssten. Und Paulus haut auch in diese Kerbe und vergrößert unser schlechtes Gewissen, wenn er Sachen schreibt, wie zum Beispiel im Philipperbrief. Also, meine Lieben, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, schafft, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Jetzt lasse ich einen Vers aus, den kriegt ihr gleich noch geliefert. Aber im übernächsten Vers steht dann, tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter, also rein seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Wenn wir das als Aufforderung verstehen, wirklich selber zu schaffen, etwas leisten zu müssen, heilig sein zu wollen und zu müssen, indem wir uns so oder so verhalten, dann kommen wir in Teufels Küche im wahrsten Sinne des Wortes. Man könnte denken, müssen wir dann doch erst noch perfekt und vollkommen werden, müssen wir dann doch erst noch uns Gottes Liebe und Gerechtigkeit erarbeiten. Aber wenn wir das tun, erklären wir dann nicht gleichzeitig die Erlösung am Kreuz durch Christus für ungültig beziehungsweise für ungenügend? wenn wir doch noch was dazu tun müssen zu diesem Opfer? Wie sollen wir damit umgehen, wenn wir merken, so ganz neu geworden, so ganz neue Kreaturen sind wir doch noch nicht? Da steckt noch der alte Mensch in meinen Knochen. Macht diese Realität einer zerbrochenen und gefallenen Welt, mit der wir tagtäglich konfrontiert werden, unsere Erlösung zunichte? Und müssen wir sie uns immer wieder neu erkämpfen? Das ist die Krux mit dem Kreuz. Sind wir denn befreit und erlöst oder doch noch am Kämpfen und Erarbeiten der Erlösung? Paulus würde jetzt sagen, das sei ferne. Wir sind erlöst. Der neue Bund ist besiegelt. Unsere Gotteskindschaft kann niemand mehr von uns nehmen. Weder die Sünde, in der wir uns immer wieder verstricken, weder der Teufel noch die Welt mit all ihren Verlockungen und Versuchungen. Wenn du durch Wasser und Heiligen Geist wiedergeboren bist, dann bist du eine neue Kreatur. Das kann niemand mehr von dir nehmen. Aber, und das ist jetzt, glaube ich, der springende Punkt, die Antwort auf diesen scheinbaren Widerspruch, so wie Jesus in einer Zwischenzeit lebte und den neuen Bund angedeutet hat, Lust darauf gemacht hat, eingeladen hat dazu, so leben wir jetzt in einer Zwischenzeit. Und zwar zwischen dem besiegelten neuen Bund, an den wir uns halten dürfen, zu dem wir gehören als Bündnispartner, und dem ewigen Bund, der erst dann besiegelt wird, wenn Jesus wiederkommt, beziehungsweise wenn wir sterben und in Gottes Herrlichkeit eintreten. Seit Jesus am Kreuz von Golgatha für die Schuld der Welt gestorben und auferstanden ist und zum Vater im Himmel aufgefahren ist, so hat er uns als Siegel für diesen neuen Bund die Kraft des Heiligen Geistes hinterlassen. Dieser Heilige Geist ist unsere Bürgschaft im Himmel, dass wir Gottes Erben und Kinder sind. Und das bleiben wir, egal was wir verbocken und egal wodurch wir herausgefordert werden im Leben. Darum schreibt Petrus auch, wir sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir hoffen auf das, was wir noch nicht sehen, und wir warten darauf in Geduld. Wir haben es schon empfangen, aber es ist noch nicht in seiner Vollständigkeit und Vollkommenheit sichtbar. Denn dem neuen Bund wird dieser ewige, der siebte Bund folgen, wenn Jesus wiederkommt. Und darauf dürfen wir hoffen, daran dürfen wir glauben. Und bis es soweit ist, leben wir in dieser Zwischenzeit, so wie Jesus zu seiner Lebenszeit in einer Zwischenzeit lebte. Wir sind durch Wasser und Geist wiedergeboren. Das Alte ist vergangen und das Neue hat schon begonnen, aber es ist noch nicht vollendet. Nicht wir müssen etwas schaffen und leisten, um gerecht zu werden. Wir müssen nichts mehr hinzutun zu diesem einmaligen, einzigartigen und endgültigen Opfer am Kreuz, sondern es ist der Heilige Geist in uns, der uns erneuert, der uns bewahrt, der uns reinigt, der uns zur Umkehr führt. Zwischen den zwei zitierten Versen aus dem Philipperbrief steht nämlich folgender Vers: Denn Gott ist's, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Kurz vorher schreibt Paulus, schafft mit Zittern, dass ihr selig werdet. Und dann folgt, aber Gott ist's, der das in euch vollbringt. Das heißt, das Einzige, was wir tun können, dürfen, sollen, ist Raum zu schaffen, so wie wir es gesungen haben. Ich schaffe Raum für dich, Heiliger Geist. Ich bin bereit, mich von dir verändern zu lassen. Ich bin bereit, mein Herz von dir beschneiden zu lassen, reinigen zu lassen. Du darfst mich zur Umkehr führen. Du darfst und sollst mich lehren. Keine menschengemachte Lehre führt uns zu Gott oder offenbart Gottes Wesen und Herrlichkeit. Jesus hat gesagt, an der Liebe untereinander soll man euch erkennen. Das, was Christen voneinander spaltet und trennt, sind die verschiedenen Lehren und Dogmen. Liebe vereint. Der Einzige, der uns lehren kann und der die einzig richtige, wahre Lehre hat, ist der Heilige Geist. Deshalb ist unsere Aufgabe, uns für diesen Geist immer wieder zu öffnen. Wenn du glaubst, dass du etwas schaffen oder leisten oder besonders gehorsam sein musst, wenn du dir selbst oder von anderen Regeln machen lässt, um dir selbst ein besseres Gefühl als Christ zu verschaffen, dann machst du das Kreuz unnötig oder erklärst es als ungenügend. Du kannst es dir nicht erarbeiten und du musst es dir auch gar nicht erarbeiten. Aber was du machen kannst, ist Gott, Jesus, den Heiligen Geist zu lieben, ihm zu vertrauen, an ihn zu glauben und auf ihn zu hoffen. Öffne dich jeden Morgen neu dem Wirken des Heiligen Geistes. Er wird dich verändern. Die Läuterung und die Heiligung ist sein Werk, nicht dein Werk. Er wird dich verändern. Sobald du es zu deinem Werk machst, heilig sein zu wollen, wird das Kreuz für dich zur Krux, zu einem Widerspruch. Aber wenn du dich ganz in Gottes Arme wirfst und bekennst, dass du es selbst nicht schaffen kannst, dann kann seine Gnade ungehindert in dir wirken. Petrus schreibt, ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, also Liebe, Glaube, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlicher, grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Das ist der ewige Bund. Du bist gerettet, du bist Teil des neuen Bundes, aber es wartet noch ein ewiger Bund auf dich. Dieses Erbe, was dann von Sünde eben unbeschmutzt ist, was ewig ist, das hält Gott im Himmel für dich bereit. Das Ziel unseres Glaubens ist nicht, vollkommen zu werden als Christen nach menschlichen Maßstäben, sondern Glaube, Liebe und Vertrauen zu Gott, Jesus und dem Heiligen Geist. Das Ziel unseres Glaubens ist der ewige Bund in seiner Gegenwart. Die Krux mit dem Kreuz wird aufgelöst, wenn du dich der Liebe Gottes immer wieder neu öffnest und bekennst, dass du zu ihm gehörst. Und diese Gewissheit, zu ihm zu gehören, zu dem neuen Bund zu gehören, die ist ein Geschenk. Diese Gewissheit bewirkt der Heilige Geist. Sie ist Gnade und sie ist der wahre Grund der Anbetung. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alles, was wir verstehen und begreifen können, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.